NDR Kultur à la carte.
Heute mit Andrea Schwietzer und mit Rainer Moritz. Und ich habe überlegt, vielleicht muss ich Sie gar nicht vorstellen. Herr Moritz, Sie sind ja mit NDR Kultur seit Jahren verwachsen.
Das ist vielleicht vernünftig. Ich erlebe das oft in Buchhandlungen, wenn Buchhändlerinnen einen vorstellen. Und dann sage ich im Scherz immer, und sie stellen dann mein Lebenswerk vor. Und dann sagt die Buchhändlerin meistens, ach, man braucht sie doch gar nicht vorzustellen.
Ja.
Also ein bisschen wäre schon schön. Aber Sie haben völlig recht. Ich habe natürlich mit MDR Kultur seit, glaube ich, über 20 Jahren immer wieder regelmäßig zu tun gehabt und habe es immer noch.
Genau, viele Live-Sendungen von den Buchmessen Frankfurt-Leipzig, dann das gemischte Doppel mit Annemarie Stoltenberg. Sie sind ein gern gehörter Interviewgast zu verschiedenen Themen, Literatur natürlich, aber eben auch Fußball und Schlager. Gibt es denn irgendwas, was die Hörerinnen und Hörer von NDR Kultur mit Sicherheit noch nicht von Ihnen wissen?
Wir könnten darüber sprechen, dass ich auch gerne koche am Wochenende. Das wäre doch mein Thema, über das ich noch nicht so oft gesprochen habe. Ich komme ja aus Süddeutschland, dass ich in der Lage bin, das schwäbische Nationalgericht der gefüllten Kalbsbrust zuzubereiten. Wobei man da die Schwierigkeit hat, dass Hamburger Metzger in der Regel überfordert sind, wenn man verlangt nach einer Kalbsbrust, weil da muss so eine Tasche eingeschnitten sein. Und das gibt es in Hamburg eigentlich nicht, sodass ich das manchmal sogar bestellen muss im Internet, damit ich zu meiner gefüllten Kalbsbrust komme.
Filigrane Kochkunst. Ja. Und die Brezel, die Süddeutsche, die echte, können Sie die auch backen?
Die habe ich noch nicht versucht. Ich backe die oberschwäbische Seele. Ich weiß nicht, ob Sie dieses Gebäck kennen. Das heißt, Seele ist vor allem, ich habe ja in Tübingen studiert, dort weit verbreitet gewesen. Das ist so ein Weizengebäck, so eine Art Baguette-Ciabatta-Teig. Und die wird dann so die Länge gezogen, wird dann mit Kümmel und mit Meersalz bestreut und sehr scharf im Ofen gebacken. Das ist vom Teig her schwierig, weil der Teig etwas dünnflüssig ist. Aber wenn Sie dann nach 20 Minuten rauskommen, sind Sie perfekt.
Ich prognostiziere, dass wir viele Hörermails bekommen und sich die eine oder der andere bei Ihnen zum Essen einladen möchte. Also Rainer Moritz bei uns in à la carte, Literaturkritiker, Autor von Sachbüchern und Romanen und natürlich 20 Jahre lang Leiter des Literaturhauses in Hamburg. Diesen Posten haben Sie gerade eben erst abgegeben und darüber haben Sie natürlich in den letzten Wochen auch viel gesprochen. Es sind fast alle Fragen gestellt, habe ich das Gefühl. Ich stelle Ihnen mal noch eine, auf die Sie wahrscheinlich jeden Tag anders antworten können. Was lesen Sie gerade?
Ich lese ein Buch des britischen Autors Myers im Moment. Strandgut heißt das Buch. Ins Offene hieß sein bekanntester Roman vor ein paar Jahren. Ich lese immer noch, obwohl ich ja sozusagen im Ruhestand bin, ein Wort, das ich auf mich so gar nicht richtig anwenden kann, natürlich immer noch die meisten Bücher, um etwas mit ihnen zu machen. Also das Stadium, wo ich Bücher aus reinem Vergnügen lese, also beispielsweise mir die gesammelten Werke von Wilhelm Raabe oder Gottfried Keller aus dem Regal hole, das gibt es bislang noch kaum. Aber ich habe zum Glück in mir diese Glut bewahrt, dass ich immer wieder hoffe, wenn ich auf neue Bücher stoße, dass sie mir etwas sagen, was die vielen tausend Bücher, die ich davor gelesen habe, noch nicht gesagt haben.
Die vielen tausend Bücher vorher, wissen Sie, wie viele Bücher Sie gelesen haben?
Nein, das weiß ich nicht, aber ich habe für einen anderen Zweck im letzten Jahr einmal zu Hause meine Dateien geordnet. Ich bin ein sehr pedantischer Mensch, der alles ordnet und auch alle seine Rezensionen, die ich jemals in Print veröffentlicht habe, also die Rundfunkdinge gar nicht dazu gezählt, und bin dann ehrlich gesagt zu meinem Entsetzen auf eine Zahl gekommen von bis heute etwa 1100 Printrezensionen. Das hat mich dann ein bisschen erschreckt fast, muss ich sagen.
Da brauche ich eine Pause bei so viel Rezensionen. Wir machen Musik. Clara Schumann haben Sie sich ausgesucht, und zwar mit Der Wanderer in der Sägemühle. Wie kommt dieses Lied auf Ihre Playlist?
Das ist eine Gedichtvertonung und eine Vertonung eines schwäbischen Dichters, mit dem ich sozusagen aufgewachsen bin, Justinus Kerner, Arzt, Dichter in der Nähe von Heilbronn, meiner Geburtsstadt Lebens, einer der schönsten Dichterhäuser Deutschland, das er sich dort gebaut hat. Und Kerner hat, ist außerhalb Schwabens nicht mehr so bekannt, viele schöne Gedichte geschrieben. Und dieses melancholische Gedicht, Der Wanderer mit der Sägemühle, hat Franz Kafka als sein Lieblingsgedicht bezeichnet. Das ist ja nicht ganz wenig. Und deswegen dachte ich mir, dass diese Vertonung von Clara Schumann hier ganz gut aufgehoben wäre.
Dort unten in der Mühle saß ich in guter Ruhe und sah dem Räder spiele und sah dem Wasser zu. Sah zu der blanken Säge, es war mir wie ein Traum, die Bande lange Wege in nur Melodie durch alle Phasen beben, sang diese Worte sie. Du trittst zur rechten Stunde, o wandere hier ein. Du bist führt in die Wunde, mir dringt ins Herz hinein. Du bist führt in wird werden, wenn kurz gewandert du. Dies Holz im Schoß der Erden, ein Schrein zur langen Ruhe. Vier Bretter sah ich fallen, mir ward ums Herz schwer. Ein Wörtlein wollt ich lachen, da ging das Rad nicht mehr.
NDR Kultur à la carte. Rainer Moritz sitzt mir gegenüber und hat schon gesagt, Ruhestand, das ist ein Wort, das ihm gar nicht gefällt. Das kann ich sehr gut nachvollziehen, also wenn ich in Ihre Biografie hineinlese. Trotzdem, wenn Sie jetzt nach 20 Jahren dieses Literaturhaus loslassen, wie schwer ist Ihnen das dann doch gefallen?
Es ist mir schwer gefallen, alles andere wäre gelogen. Wir hatten zum Glück Ende April ein rauschendes Fest, wo wir Weggefährtinnen und Weggefährten eingeladen haben. Aber natürlich ist es etwas merkwürdig, wenn man dieses Büro, und ich gehöre ja zu den Frühaufstehern, das ich in der Regel jeden Morgen um 7 betreten habe und dann den ganzen Tag dort verweilt habe. Und wenn man plötzlich zu Hause ist und jetzt geht man nicht mehr aus dem Haus, daran muss man sich gewöhnen. Aber ich hatte in meinem Berufsleben immer das Glück, dass ich Tätigkeiten gemacht habe, die natürlich mit dem Literaturhaus zu tun haben, aber drumherum viel anbinden konnte an diese Literaturhaustätigkeit, und diese Bereiche mache ich jetzt weiter. Es wird sich an meinem Leben, hat sich gar nicht so viel geändert, außer dass ich mein Arbeitszimmer natürlich neu einrichten musste, was man dann so tun muss, um auch die Bücher, die ich aus dem Literaturhaus mitgenommen habe, irgendwo noch unterzubringen. Aber von der Tätigkeit ist gar nicht so viel Unterschied. Ich habe viel mehr freie Abende jetzt, das ist ungewohnt, wenn man sonst 2-3 Mal die Woche mit Autorinnen und Autoren Lesungen hatte und dann noch zusammensaß, ist man selten vor 23 Uhr nach Hause gekommen. Und das ist jetzt anders, aber das war kein ganz schweres Umgewöhnen bis jetzt.
Was trotzdem ja so spannend war an dieser Tätigkeit eben auch als Chef des Literaturhauses, ist so dieses, ich würde fast sagen, hin und her wabern zwischen andere auf die Bühne bringen, also anderen eine Bühne bereiten, aber selbst auch die Bühne bespielen. Da fällt ja wahrscheinlich dann doch der eine Teil so ein bisschen weg, also dass sie gar nicht mehr so die Möglichkeit haben, andere zu fördern. Oder ist das vielleicht ein bisschen falsch geguckt in
Nein,
die Zukunft?
Nein, das war genau ein ganz wichtiger Teil natürlich. Ich sag's mal so, ein schmackhaftes Programm zusammenzustellen, ein Programm von Lesungen, Diskussionsrunden, das möglichst viele Menschen anspricht, dass niemanden verschreckt, dass die Leute neugierig macht auf Literatur. Das klappt nicht immer perfekt, weil manche Autoren dann nicht anreisen wollen. Wir hätten immer gerne Philip Roth natürlich mal im Literaturhaus gehabt, aber der wollte nicht reisen, nach Deutschland nicht reisen, dort keine Lesungen machen. Insofern musste man den von der Liste streichen. Aber Sie haben völlig recht, dieser Part fällt weg. Das war immer eine sehr gute Mischung, eben auch Autoren zu fördern, die es auf dem Buchmarkt schwer haben. Das ist die Aufgabe eines Literaturhauses, sozusagen nicht den Mainstream zu bedienen. Das ist ja ein großes Thema der letzten Jahre, dass das Schauen auf die Bestseller zugenommen hat, übrigens auch in den öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten,
ja,
in den Zeitungen, dass man dort meint, auf der sicheren Seite zu sein. Aber der Kulturauftrag auch eines Literaturhauses, dafür haben wir Förderung bekommen von der Stadt, besteht eben darin, sozusagen die Breite der Literatur zu fördern.
Und eigentlich haben Sie ja auch schon als Lektor davor so versucht, eine junge Stimme vielleicht oder eine neue Stimme in die Literatur hineinzubringen. Sibylle Berg haben Sie zum Beispiel ja entdeckt, könnte man sagen. Also das hat schon relativ früh angefangen eigentlich, so dieses,
ja, das hat die Sicht auf die anderen. Ja. Als ich noch 15 Jahre in Verlagen war, ich habe ja in Wissenschaftsverlagen begonnen, da war es ein anderes Arbeiten. Aber dann bei Reklam oder bei Hoffmann und Campe war natürlich das Spannende nicht unbedingt darin, jetzt irgendeine amerikanische Bestseller-Autorin an Land zu ziehen. Auch das war wichtig für den Umsatz eines Verlages. Aber Sie haben das Schweizerische Wille Berg genannt. Das war natürlich dann besonders spannend, wenn man eine Autorin aus dem Nichts lancieren, platzieren konnte, ohne zu wissen, was aus dieser Karriere dann wirklich werden wird. Oder kleine Bücher aus anderen Ländern zu entdecken. Wir haben bei Hoffmann und Campe mal gemacht von Helen Hanf, einer britischen, amerikanischen Theaterautorin. Die hat ein kleines Büchlein geschrieben, schon Anfang der 70er Jahre. 84 Charing Cross Road, ein Briefwechsel mit einem Londoner Buchhändler. Und dieses Buch ist nie ins Deutsche übersetzt worden, obwohl es sogar mit Anthony Hopkins verfilmt worden ist. Und dann haben wir es durch Zufall angeboten bekommen, haben das Büchlein dann gemacht. Und das wurde bis heute zu einem Longseller, weil alle Buchhändlerinnen und dann auch die Leserinnen und Leser von diesem charmanten Briefwechsel so angetan waren, so Entdeckungen, Ausgrabungen zu machen. Das gibt es im Literaturhaus. Das gibt es aber eben auch im Verlagswesen.
Mhm. Haben Sie da noch so diese Schnüffelnase jetzt für die nächsten Jahre parat? Denken Sie, dass Sie da privat noch so ein bisschen auf die Suche gehen wollen?
Ja, man sucht natürlich immer. Man empfiehlt auch, wenn man selber Bücher veröffentlicht. Die meisten meiner Bücher erscheinen ja im Kamper Verlag in Zürich im Moment. Und natürlich komme ich manchmal nicht umhin, Herrn Kamper eine kleine Mail zu schreiben. Wäre das nicht schön mit diesem Buch? Ich habe einmal vor ein paar Jahren, das war ein wirklicher Glücksfall, den Dörlemann Verlag darauf hingewiesen, auf ein Buch, das Tavernier, der französische Regisseur, verfilmt hat. Ein Sonntag auf dem Lande heißt der Film. Ein Film, den ich 10-mal gesehen habe, bis mir einmal auffiel im Nachspann. Es gibt ein Buch dazu, das 1945 von einem Autor namens Pierre Bost erschienen ist. Das habe ich mir kommen lassen, in Frankreich immer noch lieferbar gewesen, nie übersetzt worden. Und habe zu Frau Dörlemann dann gesagt, das musst du machen. Ich übersetze es dir auch selbst. Und dieses Buch, Ein Sonntag auf dem Lande, war dann genau dieser Glücksfall mit, glaube ich, 6 oder 7 Auflagen im Taschenbuch dann erschienen. Das ist sozusagen etwas, was ich immer noch gelegentlich mache, sodass ich Verlegerinnen und Verleger mit eigenen Fundstücken belästige.
Frankreich ist das perfekte Stichwort, wenn wir zur nächsten Musik kommen. Le Toit de ma Maison von Nana Mouskouri. Auch das auf Ihrer Setlist für die heutige à la carte Sendung. Warum?
Ja, Nana Mouskouri hat mich schon immer begeistert. Sie hat ja im Deutschen meistens schlichteres Lied gut gesungen. Die Weißen Rosen aus Athen sind wahrscheinlich ihr bekanntestes Lied. Ich habe sie vor ein paar Jahren mal interviewt, als sie hier in Hamburg im CCH ein Konzert hatte. Und sie hat ja Bob Dylan Lieder gesungen. Sie hat also ein sehr anspruchsvolles Programm. Sie hat Jazz gesungen mit Quincy Jones in jungen Jahren. Und Le Toit de ma Maison ist insofern ein originelles Lied. Es ist die französische Fassung eines Liedes, das Sie auch kennen. Tom Jones, Green, Green Grass of Home, dieses schmachtende Lied von Tom Jones. Und das ist die französische Fassung. Und Nana Mouskouri singt eben mit glockenheller Stimme dieses etwas kitschige, aber besonders schöne Lied.
Ce long voyage est fini, je me retrouve au pays. D'un pas léger, je prends la route qui mène chez moi. J'avais peur que tout me soit étranger, mais rien ne semble changer. C'est bon de voir le toit de sa maison. Les murs n'ont pas vieilli, la maison se rit du temps, et le vieux chêne a mis son habit de printemps. J'avais peur que tout me soit étranger, mais rien ne semble changer. C'est bon de voir le toit de sa maison. Je m'éveille soudain entre 4 murs tout gris. Dans le petit matin, mon rêve s'est enfui. Je me d'ouvrir la grille de ma maison. Je sais qu'au jardin tout est fleuri. Toi, tu es là qui sourit. Demain, je veux rentrer.
Rainer Moritz wusste es vorher, dass da noch jazzige Klänge am Ende mitschwingen. Bei diesem Lied Le Toit de ma Maison von oder gesungen von Nana Mouskouri. Und es ist ein Lied, wo es darum geht, zurück nach Hause zu kommen. Heimat ist ja wahrscheinlich bei Ihnen auch ein Dauerthema. Sie wohnen schon so lange in Hamburg, sind aber eben in Heilbronn geboren, haben dann in Tübingen studiert, waren in Leipzig, in Berlin und dann jetzt eben schon so lange in der Hansestadt. Was ist denn Heimat für Sie oder wo ist Heimat für Sie?
Ich bin, Sie haben es gesagt, glaube ich, jetzt seit 28 Jahren bald in Hamburg. 27 sind es, glaube ich, in diesem Jahr. Und ich habe mich in Hamburg immer wohlgefühlt und habe aber trotzdem, wenn Sie mich so direkt fragen, immer noch meine Wurzeln in Süddeutschland. Ich nutze gerne Veranstaltungen in Süddeutschland. Meine Mutter lebt noch in Heilbronn. Deswegen bin ich auch dort in der Region immer wieder häufig. Ja, das ist ganz merkwürdig. Das klingt in diesem Lied von Nana Mouskouri natürlich auch mit an. Und wenn man sich mit Literatur viel beschäftigt, dann weiß man, dass Kindheitserinnerungen, Heimaterinnerungen ein ganz großes Thema der Literatur sind. Mhm. Ich habe mich ja immer viel mit Marcel Proust auseinandergesetzt. Und auch das ist eine Rückkehr in die Kindheit, so wie die auf der Suche nach der verlorenen Zeit einsetzt. Nein, ich würde für mich schon sagen, ich gehöre eher zum Süden, bin aber hier im Norden sehr wohl zu Hause.
Sie haben dazu auch ein Buch geschrieben, trotzdem vielleicht nochmal für diese Sendung. Was ist denn so eine schöne Kindheitserinnerung von Ihnen?
Ach, ich glaube, ich merke das immer, wenn ich nach Heilbronn fahre, egal ob ich mit dem Zug oder mit dem Auto komme. Heilbronn ist keine schöne Stadt, im Krieg stark zerstört worden, aber die Weinberge drumherum, dann ist dieses Justinus-Kerner-Haus, von dem wir vorhin sprachen, ganz in der Nähe. Es ist einfach ein ganz simpler Vorgang. Man ist verbunden mit den Häusern, den Straßen, selbst wenn viele abgerissen sind. Aber ich war Fußballschiedsrichter auf den Dorfplätzen in der Nähe von Heilbronn. Mhm. Das heißt, wenn ich manchmal durch ein Dorf fahre, ist mir erst neulich wieder passiert, in Moorsbach war es, glaube ich, in der Nähe von Küntelsau, dass ich gesagt habe, den Ort kenne ich nicht, aber diesen Sportplatz, da bin ich mir relativ sicher, dass ich auf dem schon mal gepfiffen habe. Das heißt, es hängt von Orten ab, von Erinnerungen ab, die damit verbunden sind. Und das ist für mich Heimat, was nicht heißt, dass der Ort, in dem ich jetzt lebe, für mich kein Zuhause wäre. Mhm.
Haben Sie angehalten da und sind auf den Sportplatz gegangen, haben ein bisschen Luft geschnuppert?
Es war ein Zufall, dass es eine Wanderung war. Ich habe über Hermann Lenz promoviert, den im Stuttgart geboren und in Künzelsau, im Hohenloischen aufgewachsen, Dichter. Und es war eine Wanderung zu einer Veranstaltung auf dem Hermann-Lenz-Wanderweg, den es dort gibt. Und deswegen konnte ich in aller Ruhe mir den Sportplatz von Moorsbach anschauen, weil wir vorbeispaziert sind, um dann zum Ziel zu Schloss Stetten zu gelangen.
An was schreiben Sie denn aktuell, wenn Sie sagen Recherche? Da ist doch bestimmt auch wieder was im Gang.
Genau, es kommt jetzt im Herbst ein ganz frisches Werk bei Reklam. Ich hatte eine tollkühne Idee, die außer mir wahrscheinlich niemand gehabt hätte. Ich habe zu Reklam gesagt, wir machen ein Buch, das heißt Das Jahr in Büchern. Das heißt, ich empfehle vom 1. Januar bis 31. Dezember für jeden Tag eine Seite, ein Buch. Das macht, ich habe Schaltjahre mit eingenommen, 366 Buchtipps in einem Buch versammelt, wo Menschen, die auf der Suche sind nach auch unbekannten Werken, der Schwerpunkt liegt sicherlich auf der Literatur der letzten 30, 40 Jahre, aber es sind natürlich auch Klassiker dabei. Ich habe sie versucht, den Jahreszeiten, den Tagen zuzuordnen, sodass jemand im Oktober dann von mir vielleicht einen schönen Oktober-Tipp bekommt.
Die Überlebensbibliothek ist aber auch ein Buch, wo Sie schon Buchtipps gegeben haben. Ja, also gibt es genau. Das Buch vielleicht schon, was Sie jetzt schreiben?
Nein, die Überlebensbibliothek gibt es, die ist immer noch lieferbar. Die gab es bei Pieper und dann bei Hoffmann und Campe nochmal in einer sehr schönen Ausgabe. Nein, das war anders strukturiert. Es gibt da ein paar Doppelungen natürlich, aber da hatte ich wesentlich mehr Platz zur Verfügung. Und die Überlebensbibliothek war aber so geordnet, dass ich sie bestimmten Lebenssituationen zugeordnet habe. Also wer unter Eifersucht leidet, lese dieses Buch. Wem es zu heiß ist, der lese den Regenroman von Karin Duwe. Also das war sozusagen das Strukturprinzip. Da waren es nur in Anführungszeichen 70 Bücher, die ich aber auch wesentlich ausführlicher darstellen konnte. Das Besondere jetzt an diesem Reklambuch, das im September kommt, war eigentlich die Komprimierung. Auf eine Seite, die Lektorin war gnadenlos, 1700 Zeichen pro Buch. Damit musste man auch bei Jonathan Franzen die Korrekturen mit durchkommen.
Legen Sie sich manchmal mit der Lektorin an?
Lektorinnen sind unglaublich wichtig. Ich gehöre nicht zu den Menschen, die im Freundes- oder Familienkreis Manuskripte kursieren lassen. Also es liest niemand etwas vor mir. im wahrsten Sinn des Wortes. Und vor der Lektorin letztlich. Also deswegen ist das eine wichtige Person, die einen manchmal auch bei Romanen davor in Schutz nimmt, wenn man selber sich jetzt an einer Stelle begeistert, die sensationell findet und selbst wenn man als Kritiker arbeitet, nicht mehr merkt, dass die Stelle vielleicht ein bisschen kitschig ist, ein bisschen zu ins Sentimentale abdriftet, dann bin ich für den Ratschlag von Lektorinnen, die unglaublich feinfühlige Personen sein müssen, sehr darauf angewiesen. Die sagen einem dann, könnten wir das nicht ein bisschen kürzen, ein bisschen eindämpfen oder bestimmte Wortwiederholungen. Jeder, der schreibt, hat Vorlieben für bestimmte Wörter. Ich habe früher mal gerne gleichsam verwendet, statt sozusagen. Oder gewissermaßen, dann hat Harald Martenstein mal in einer Kolumne geschrieben, das sei doch ein so kapriziöses Wort, gleichsam, das sollte man überhaupt nicht mehr verwenden. Seitdem habe ich Scheu. Ich verwende gleichsam nicht mehr unbefangen seit dieser Kolumne.
Wie ist es mit dem Buchtitel? Also was mir so auffällt, ist, wenn ich einen Artikel schreibe, dann denke ich, ach, eigentlich kann ich irgendeinen Titel wählen, die Redaktion ändert das sowieso.
Das hat sich aber geändert in den letzten Jahren. Es gab bis vor ein paar Jahren noch Tageszeitungen, ich schreibe ja viel für die Neue Zürcher Zeitung, da war es vor 5-6 Jahren noch üblich, dass die Überschrift immer übernommen wurde. Und das hat sich jetzt auch in Online-Zeiten natürlich geändert. Das heißt, ich mache immer noch eine Überschrift, aber es wäre manchmal wie ein Wunder, wenn diese Überschrift übernommen wird. Bei Buchtiteln ist es natürlich etwas anders. Da müssen Verlag, Lektorin und Autor sich genau absprechen. Manche Bücher verkaufen sich über ihren Titel. Mein Lieblingsbeispiel ist, Sie werden sich vielleicht noch daran erinnern, vor vielen Jahren, als die Welle der Frauenromane in den 90er und Nullerjahren über uns hinweggeschwappt ist, da hat Gabi Hauptmann ihre Karriere begonnen mit dem Roman Suche impotenten Mann fürs Leben. Wer diesen Titel erfunden hat, egal ob die Autorin oder der Lektor, der hat 3 Wochen Sonderurlaub verdient, weil das Buch war erfolgreich. Vor allem auch wegen dieses wirklich für das Genre unglaublich passenden Titels.
Wir schicken die Person nachträglich in den Sonderurlaub und zwar mit Josef Haydn. Auch ein Stück, das Sie sich ausgesucht haben. Das Alban Berg Quartett spielt den 2. Satz der Variation aus dem Kaiserquartett. Und da natürlich auch die Frage, wie dieses Lied in à la carte gerutscht ist.
Ja, wir kennen es natürlich als Nationalhymne alle. Das ist ja gar keine Frage. Ich bin, glaube ich, erstmal aktiv aufmerksam geworden, auch durch den Tübinger Liedermacher und Kabarettisten Christoph Stählin. Der hat mal ein Lied geschrieben, das beginnt so: Ja, du arme kleine Melodie, was hat man nur aus dir gemacht? Also er spricht quasi das Kaiserquartett von Josef Haydn direkt an, wie hat man dich verhunzt? Man hat sogar das Hort-Wessel-Lied auf dich gesungen. Das hast du doch gar nicht verdient. Du bist doch so eine wunderbar unscheinbare, klare Melodie. Und von da an habe ich mich immer für dieses Kaiserquartett interessiert. Ich lege es mir manchmal auch zu Hause auf oder lade es mir herunter, weil man dieses Lied hören muss, ohne daran zu denken, was mit dieser Melodie alles auch in politischer Hinsicht angefangen wurde. Und deswegen habe ich es mir gewünscht für heute.
Thank you.
NR Kultur à la carte mit Rainer Moritz. Wir haben gerade über Titel gesprochen, also über Büchertitel. Sie haben aber mal auch gesagt, dass der erste Satz in einem Buch entscheidend ist.
Er ist zumindest sehr wichtig. Es gibt Kollegen aus Lektoraten, die gehen sogar so weit zu sagen, sie erkennen am ersten Satz, ob ein Roman überhaupt ein guter Roman ist. Das finde ich zu weit gehen. Nein, aber das wissen wir alle vom Lesen her. Es ist wichtig, wie man in ein Buch hineinfindet. Ich bin ein großer Fan, da gibt es nicht so viele, von Adalbert Stifters Roman Der Nachsommer, ein besonders getragenes Buch aus dem 19. Jahrhundert, das man lieben muss, sich hineinvertiefen muss. Und da ist schon der erste Satz sehr typisch, weil er von eigentlich unglaublicher Gediegenheit, manche würden sagen Langeweile ist. Mein Vater war ein Kaufmann. Punkt. Das ist der erste Satz von Adalbert Stifter, Der Nachsommer. Da denkt man, das prickelt ja nicht so wahnsinnig, aber es passt genau zu diesem Buch, das eben einen langsamen Bildungsweg eines jungen Mannes erzählt. Nein, ich selber arbeite auch immer an ersten Sätzen und an letzten Sätzen natürlich. Die gehören genauso dazu. Aber die ersten Sätze sind zentral für den Lesenden und für den Schreibenden aber auch.
Ganz viele Autorinnen und Autoren wählen ja als erste Lesepassage auch bei Lesungen tatsächlich den Anfang ihrer Geschichte. Und ich habe mir noch mal so überlegt, was eigentlich der Reiz ist von Lesungen. Und noch mal gelernt jetzt auch in der Recherche, dass es diese Literaturhäuser ja gar noch nicht so lange gibt. Also Ende der 80er Jahre sind die entstanden. Es ist auch ein sehr deutsches Phänomen. Auch jetzt gerade noch so mit Hinblick auf die Buchbranche oder der Abgesang des Buches, was ja ganz oft schon seit Jahren auch irgendwie immer wieder zu hören ist. Wie zeitgemäß sind denn Literaturhäuser überhaupt noch? Und dieses Konzept, dass jemand sein Buch vorliest, beginnend mit der ersten Seite und wir sitzen da gebannt und hören zu.
Sie haben völlig recht, was das Phänomen der Lesungen angeht. Das ist ein sehr deutschsprachiges Phänomen. Ich habe mal ein Buch über Richard Yates, den großen amerikanischen Autor, veröffentlicht vor ein paar Jahren. Von dem gibt es eine Tonaufnahme, wo er Ende der 70er in einer Bibliothek liest, in Boston, glaube ich. Herrliche Aufnahme, der hatte so eine Stimme voll Whisky, voll Zigarettenrauch. Und er entschuldigt sich am Anfang etwa 5-mal beim Publikum, dass er nun ungehörigerweise 25 Minuten lesen werde aus einer Erzählung, weil er ganz klar wusste, das ist untypisch. Und deswegen freuen sich Autorinnen und Autoren, die aus diesen Ländern, Frankreich, England, USA, in Literaturhäuser oder auch in Buchhandlungen kommen, so über das deutsche Publikum, das so geduldig ist. Ein Buch, das es schon gibt, das man bequem zu Hause lesen könnte. Das ist eine sehr deutsche Tradition. Es hat wahrscheinlich mit der Aura des Dichters immer noch zu tun, merkwürdigerweise, dass man dem Dichter nahe sein will, ihn persönlich erleben will, ihm auch zuhören will, hören will, wie er intoniert letztlich. Das gibt es, wie gesagt, in anderen Ländern nicht. Ich weiß noch genau, wie ich mal für ein Buch über schöne Buchhandlungen in Europa in London, Daunt Books, eine sehr schöne Buchhandlung aufgesucht habe und dort mit dem Geschäftsführer eben gesprochen habe, was er so macht, wie er seine Buchhandlung organisiert. Und dann habe ich den leichtsinnigen Fehler begangen, ihn zu fragen, ob er auch Lesungen veranstalte in seiner Buchhandlung in London. Und der Mann hat mich entgeistert angeschaut und nur gesagt, oh, I hate readings. 10 Minuten ist dort das Längste. Es wird signiert, es wird gesprochen. Diese Neigung, sich mal auf etwas einzulassen, eben nicht nur Häppchen zu hören, nicht nur Häppchen zu lesen, was wir alle über das Smartphone natürlich den ganzen Tag tun. Das ist eine Tradition, die eher Zulauf gewonnen hat. Menschen wollen sich auch mal auf etwas konzentrieren. Und ich erinnere mich noch gut, als Martin Walser im Literaturhaus gelesen hat, der hat 1 Stunde gelesen. Dann konnte man mit ihm sprechen, vorher nicht. Er stand am Stehpult, hat 1 Stunde gelesen. Christoph Ranzmeier macht das bis heute. Der Saal wird abgedunkelt und er liest dann 75 Minuten. Und das hat, man staune, eine hohe Faszination.
Aber glauben Sie, das gilt auch für die jüngere Generation, nur weil Sie jetzt auch das Smartphone angesprochen haben? Also da wird ja die Aufmerksamkeitsspanne schon deutlich, deutlich kürzer.
Das ist ein großes Problem. Das ist ein Problem in der Schule.
Ja.
Wo werden noch Langtexte, Ganztexte, wie man sagt, gelesen? Ja. Da bin ich mir auch unsicher, ob das zurückkommen wird. Ich sehe das an meinem eigenen Sohn, der ist jetzt 19, wie er sich in der Schule gequält hat, als er versucht hat, Kabale und Liebe und Heinrich Mann der Untertan zu lesen. Das waren Kämpfe über Wochen, man hat das Stöhnen aus seinem Zimmer gehört, wenn wieder eine Seite Wilhelm Tell geschafft war. Nein, das hat natürlich mit der Smartphone-Kultur zu tun. Das heißt nicht, dass diese Jugendlichen nicht lesen oder unbedingt weniger lesen. Sie lesen anders, sie lesen Häppchen, sprunghafter. Letztlich, das ist im Blick auf große Romane natürlich schwerwiegend, weil ich glaube, Literatur hat gerade diese Fähigkeit, dass man sich auf etwas einlässt, dass man auch hinweggeschwemmt wird quasi, in eine andere Welt versetzt wird. Und das gibt es natürlich, wenn Sie nur kleine Häppchen lesen, so nicht mehr.
Ich höre schon raus, Ihr Sohn liest Ihre Bücher nicht.
sehr wenige, hat gelegentlich Anteil daran genommen. Ich habe mal ein Buch, ist es vielleicht 10 Jahre her, das ist dann auch noch mal im Taschenbuch erschienen, das hieß, wer hat den schlechtesten Sex, über die schlechtesten Sexstellen der Gegenwartsliteratur. Das erschien dann im Taschenbuch bei Reklam unter dem Titel Matratzendesaster, Literatur und Sex. Das hat ihn sehr verstört. Da wollte er auch nicht unbedingt von anderen darauf angesprochen werden. Was hat dein Papa da für ein Buch geschrieben? Also dieses Buch hat er mit Sicherheit nicht gelesen. In andere, vor allem wenn es um Fußball geht, für den er sich auch sehr interessiert, da hat er schon mal reingeschnuppert. Aber der junge Mann hat noch viel vor sich, wenn er irgendwann mal vielleicht daran denkt, die Werke seines Vaters ein bisschen intensiver zu lesen als bisher.
Fußball ist auch wieder so ein gutes Stichwort, da kommen wir gleich dazu. Zuerst gehen wir eine Runde am Strand spazieren, und zwar an einem Strand ohne Anfang und ohne Ende. So beschreibt es nämlich der Komponist und Pianist Ludovico Einaudi, wenn er über sein Stück Le Onde, wahrscheinlich sagt man es richtig so italienisch, Le Onde.
Das haben die hervorragend gesagt.
Wenn er über dieses Stück erzählt. Und es trägt auch diesen Namen, weil ihm ein Buch zugrunde liegt, Die Wellen von Virginia Woolf. Ist das auch jetzt wieder so ein Zufall, dass hier Literatur und Musik zusammenkommen?
Das ist ein Nebenaspekt bei Einaudi. Auf ihn bin ich durch Zufall vor etlichen Jahren gestoßen. Vor allem, weil er ja auch ein Phänomen ist, weil er an sich dem Mainstream angehört. Ist das überhaupt noch klassische Musik? Neoklassik, diesen Stempel hat man ihm immer aufgerufen. Er hat Filmmusiken gemacht. Ja. Also er hat eigentlich etwas gemacht, was klassische Anhänger der klassischen Musik ablehnen eigentlich. Das ist zu populär, das ist zu gefällig. Aber mich haben diese Grenzgänge in der Literatur wie in der Musik immer interessiert. Und deswegen habe ich mir Einaudi für heute gewünscht.
Ja, ich wollte gerade sagen, das muss Ihnen gefallen.
Thank you.
mit Ludovico Einaudi bei NDR Kultur und à la carte und zusammen mit Rainer Moritz. Und jetzt kommt es nämlich. Sie haben Fußball schon angesprochen und auch über Schlager werde ich mit Ihnen sprechen dürfen. Ich muss sagen, dass ich mich versucht habe, ein bisschen darauf vorzubereiten, aber Sie werden mich jetzt in diesem Block quasi leiten. Aber um vielleicht erstmal beim Fußball zu bleiben, Sie haben zwei Regale mit Fußballliteratur tatsächlich zu Hause.
Ja.
Da habe ich mich gefragt, wofür?
Das ist eine sehr merkwürdige Frage, die Sie mir hier stellen. Nein, ich habe ja über Bücher, über Fußball viel geschrieben. Ja. Ich habe einmal ein Buch über die Abseitsregel geschrieben. Das hat die Verlegerin Antje Kunstmann damals zu Tode erschreckt. Wie könne man darüber ein Buch schreiben? Das war die WM 2006 in Deutschland. Nein, wenn Sie auch zu Fußball schreiben, wenn Sie Bände herausgeben mit Fußballtexten, mit literarischen Texten, auch mit Skurrilitäten aus der Fußballwelt, dann brauchen Sie Basisliteratur. Ich habe mich in Berlin oft eingedeckt beim Sportantiquariat Drummer in Berlin. Kann man auch online bestellen, ein herrlicher Laden. Ich habe natürlich Werke, die Sie im Internet nirgendwo finden. Die muss man sozusagen händisch parat haben und dann nachschlagen.
Ah, Sie sind auch ein Sammler.
Ja, ich bin jetzt, was Platten angeht, oder kein Sammler in dem Sinne, auch bin kein Buchsammler. Ich habe ein paar schöne Erstausgaben, die mir aber eher durch Zufall in die Hände gefallen sind bei Autoren, die ich besonders schätze. Hermann Lenz, über den ich, wie vorhin erwähnt, promoviert habe, da habe ich fast alles in Erstausgabe. Sollte es Hörer und Hörer geben, die den ersten Band von Hermann Lenz, 1936, Gedichte im Ellerbann Verlag erschienen, zufällig im Keller haben. Das ist der einzige Band, die einzige Originalausgabe, die mir noch fehlt. Ich wäre da bereit, auch einen Euro oder ein paar Euro mehr hinzulegen. Diesen Band habe ich bis heute nicht gefunden, weil das wirklich ein dünnes Heft war letztlich.
Aber Sie müssen mir trotzdem nochmal diese Verbindung erklären zwischen Literatur und Fußball. Ich kann das total verstehen. Ich habe auch immer gerne Fußball gespielt, kenne mich auch mit den Regeln bestens aus. Aber wie wird Fußball über Literatur vermittelt? Also inwiefern kann das vielleicht auch solche Emotionen wecken, wie wenn wir im Stadion sind oder selber auf dem Fußballplatz stehen oder egal in welcher Liga als Schiedsrichter eben vielleicht die rote und gelbe Karte zeigen?
Nein, die Literatur über Fußball kann den Fußball nicht ersetzen. Christoph Biermann, einer der bekanntesten Fußballjournalisten, hat einmal geschrieben, Fußball leert den Kopf völlig. Also wenn man ein Spiel mitfiebert, für seinen Verein mitfiebert, wenn es womöglich um den Abstieg oder den Aufstieg geht, dass man außer sich gerät. Das ist ein sehr schöner Zustand, den man nicht nur beim Fußball erfahren kann. Natürlich. Eine andere Frage ist es, wie wird der Fußball in der Literatur dargestellt? Es war bis Anfang der 90er Jahre völlig verpönt in Deutschland, dass sich Intellektuelle oder solche, die sich dafür halten, mit Fußball beschäftigt haben. Da gab es wirklich nur wenige Ausnahmen. Rohr Wolf, Eckart Henscheid, Ludwig Harek, das waren Autoren, die sich damit beschäftigt haben. Das hat sich Anfang der 90er, Mitte der 90er völlig geändert. Ich sage immer, man bekommt heute eine Anstellung im Feuilleton der FAZ nur, wenn man sich auch im Fußball auskennt, weil Fußball ein Symbolfeld letztlich ist. Es gibt Theologen, Soziologen, Philosophen, die sich dazu geäußert haben, weil sich in ihm das Leben auf ganz besondere Weise spiegelt, gesellschaftliche Probleme spiegeln im Fußball. Was trotzdem sehr schwer ist, Romane zu finden, die wirklich vom praktischen Fußball, vom aktiven Fußball auf besondere Weise handeln. Da fallen einem nicht so wahnsinnig viele Bücher ein. Es gab Zeiten, da haben alle immer danach gelächzt, dass der große Wenderoman, der deutsche Wenderoman geschrieben wird. Ich habe eher auf den großen Fußballroman gewartet. Da fallen einem nicht so viele ein. Es gibt unter den Gegenwartsautoren Franz Zobel, Thomas Brustig, immer wieder welche, die sich mit Fußball natürlich beschäftigt haben. Aber ein Buch wie Nick Hornby, Fever Pitch, Ballfieber, der englische Romancier, ein Arsenal-London-Buch, wenn man so will. Das ist eher eine Ausnahme, weil da kommt der Fußball eben so rüber als Leidenschaft, wie man ihn auch im täglichen Leben erleben kann.
Also, Sie werden schon auch emotional, wenn Sie über Fußballbücher sprechen, das merke ich schon.
Nein, ich werde auch beim Fußballspiel emotional.
Davon gehe ich aus.
Ich war ja Schiedsrichter, das heißt, und wenn man das einmal war, ich habe das 8 Jahre lang gemacht, das wird man im Leben nicht mehr los. Das heißt, ich sitze vor dem Fernseher und rufe gelb, rot, Elfmeter, abseits aus, habe immer ein warmes Auge für den Schiedsrichter, weil man das selber mal ausgeübt hat, dann ärgert man sich maßlos, wie dämlich manche Menschen über Schiedsrichterleistungen sprechen, auch manche Zeitungen darüber schreiben. Aber der laute Ausruf begleitet jedes Fußballspiel.
Okay. Ein treuer Rainer Moritz, also treu auch Ihrem Job, also dem Literaturhaus verbunden, treu aber auch dem Schlager tatsächlich. Jetzt ist der Schlager ja tendenziell so ein bisschen, ja.
Sprechen Sie es offen aus.
Ein bisschen konservativ, sag ich mal. Wie halten Sie das aus?
Ja, das ist einfach so gewachsen bei mir. Ich habe das immer erzählt, dass ich das wirklich mit 13, 14 gehört habe, als andere ganz andere Dinge gehört haben. Ich war sehr allein. tiefe Melancholie, wenn man alleine ist und Bernd Klüver, der Junge mit der Mundharmonika, hört, während die anderen Rock- und Popmusik englischer Provenienz anhören. Nein, ich habe mich aus verschiedenen Aspekten immer für den Schlager interessiert, kulturgeschichtlich, dann natürlich auch die Skurrilitäten, die man erlebt, die Sängerprofile, was hat es mit Freddie Quinn auf sich, was mit Howard Carpendale beispielsweise, also wie zelebrieren sich Interpreten auch. Und ich habe natürlich immer auch versucht, die Texte zu analysieren. Was sagen sie? Wann sind sie unfreiwillig komisch? Was sagen sie über eine Gesellschaft aus, wenn plötzlich Helene Fischer so viel Erfolg hat? Was war das, als Roy Black in den 60er Jahren so Erfolg? Was hat das über die alte Bundesrepublik ausgesagt? Hat sich der DDR-Schlager maßgeblich unterschieden von dem, was im Westen gesungen worden ist? Und Sie wissen, wie wichtig es im Kulturbetrieb ist, Nischen zu füllen. Und ich war immer der einzige Literaturhausleiter der Veranstaltungen zu Rudi Schurekes, Capri Fischer und Andrea Berg angeboten hat.
Und Sie können mir jetzt auch noch mal etwas beibringen, weil wir ja gleich auch noch mal vielleicht, also Sie werden auf jeden Fall mitsingen, denke ich mal.
Das möchten die Hörerinnen und Hörer nicht. Sie möchten das eigentlich auch nicht.
Mal gucken. Also Michael Holm hören wir gleich. Tränen lügen nicht. Auf was soll ich jetzt als Nicht-Schlager-Fan so hören? Was kann ich aus diesem Lied herauslesen? Warum ist es überhaupt so erfolgreich geworden?
Ja, das hat, glaube ich, damit zu tun, dass dieses Lied eine Geschichte hat. Es ist eigentlich ein Instrumentallied aus Italien. Zacca hat sich der Sänger genannt. Soleado hieß das im Original, ohne Text. Michael Holm, der immer ein geniales Händchen hatte für Coverversionen, da hatte einige ganz große Erfolge. Hat auch Mendocino, das auch eine Coverversion ist, gesungen. Und er hat daraus Tränen lügen nicht gemacht, einen schmachtenden Liebessong mit Sprechgesang in der Mitte. Das ist immer eine der schlimmsten Klippen des Schlagers, wenn die Sänger plötzlich anfangen zu sprechen. Dann schaudert es einen so richtig, das zieht ihn ab. Das Lied hat dann eine weitere Karriere genommen. Es ist auf Englisch dann 2 Jahre später herausgekommen. Fred Jay, einer der ganz großen Texter, ein Österreicher, ein Jude, der verfolgt war, erst spät nach Deutschland zurückgekommen ist, einer der genialsten Schlagertexter geworden ist, hat daraus den englischen Text When a Child is Born gemacht, was mit Tränen lügen nichts zu tun hat, ist eines der erfolgreichsten Weihnachtslieder bis heute in Amerika. Johnny Mathis hat einen Nummer-1-Hit mit When a Child is Born gemacht. Es gibt eine Aufnahme von Roland Kaiser, die spiele ich auf Anstand gerne mal ein, wo er mit der russischen Opernsängerin Olga Peredjatko das zusammen im Passauer Dom singt. Roland Kaiser und Olga Peredjatko singen When a Child is Born. Nein, dieses Lied hat also neben der markanten, fast etwas dünnen Stimme von Michael Holm eben diese wunderbare Eigenschaft, auch parodiert zu werden. Jeder große Schlager wird parodiert. Otto Waalkes hat daraus Dänenlügen nicht gemacht, Udo Jürgens Trainerlügen nicht, also eine Fußballadaption. Aber es ist vor allem ein sehr, sehr schmachtender Schlager.
Wenn du ihr sagst, alles ist vorbei. Wenn du nicht glaubst, sie ist dir nur treu. Dreh dich einmal um, schau in ihr Gesicht und du wirst sehen, Tränen lügen nicht. Bei Tag und Nacht mit ihr war es schön. Die Tür steht auf, willst du wirklich gehen? Wie ein offenes Buch ist ihr Herz für dich. Und du erkennst, Tränen lügen nicht. Vergossenen Wein, den trinkt keiner mehr. Ein verlorenes Herz bleibt für immer leer. Es ist nie zu spät, komm, entscheide dich. Reich ihr die Hand, Tränen lügen nicht. Die große Stadt lockt mit ihrem Glanz, mit schönen Frauen, mit Musik und Tanz. Doch der Schein hält nie, was er dir verspricht. Kehr endlich um, Tränen lügen nicht. Dreh dich nochmal um, schau in ihr Gesicht und du verstehst, Tränen lügen nicht. Sag doch selbst, was wirst du anfangen mit deiner Freiheit, die dir jetzt so kostbar erscheint? Wie früher mit Freunden durch Bars und Kneipen ziehen? Und dann, wenn du das satt hast, glaubst du, das Glück liegt auf der Straße und du brauchst es nur aufzuheben, wenn dir danach zumute ist? Nein, nein, mein Freund. Nein, nein, nein. Wenn du ihr sagst, alles ist vorbei, wenn du nicht glaubst, sie ist dir nur treu, dreh dich einmal um, schau in ihr Gesicht und du wirst sehen, Tränen lügen nicht. Dreh dich nochmal um, schau in mein Gesicht und du wirst sehen, Tränen lügen nicht.
NDR Kultur à la carte und Rainer Moritz hat nicht mitgesungen. Wahrscheinlich sind Sie dann doch eher so bei den Fußballgesängen, oder?
Nein, aber ich singe mit, wenn ich Auto fahre. Ich habe bestimmte Playlists natürlich über meinen USB-Stick oder über mein Smartphone, die ich dann abspiele, wenn ich Auto fahre, längere Strecken fahre. Es wollen überraschenderweise wenig Menschen mit mir zusammen Auto fahren, weil ich diese Schlager-Playlist dann sehr laut natürlich spielen muss. Man muss das laut hören. Und da würde ich mitsingen, aber da bin ich für mich alleine. Aber das wäre hier für die Sendung einfach nicht vorteilhaft gewesen.
Schlager, das zelebrieren Sie auch nochmal in diesem Sommer in Hamburg im Stadtpark zusammen mit Carsten Broster. Das ist dann so der nächste Höhepunkt wahrscheinlich in der Karriere des Rainer Moritz, oder?
Ja, würde nicht davon träumen, im Stadtpark mit dem Senator für Kultur und Medien aufzutreten. Nein, das war ein Zufall. Wir hatten jetzt im Februar eine Veranstaltung im St. Pauli Theater, wo auch schon 530 Leute da waren. Und dann kam der Konzertveranstalter Carsten Jahnke, ein Veteran seines Geschäfts, auf uns beide zu, auf den Senator, ob wir das nicht im Stadtpark machen wollten. Ich habe das erst nicht wirklich ernst genommen. Wir haben uns dann in der Kulturbehörde, wie es sich gehört, getroffen zum Gespräch. Und dann war das nach einer Stunde eingetütet. Und jetzt wird am 26. Juni im Stadtpark das sein. Wir bekommen alles Unterstützung, Live-Unterstützung. Carsten Bosra, der Country-Fan, hat sich Bernd Begemann ausgesucht, der 3-4 Lieder live singen wird. Und ich habe hier die jetzt mittlerweile fest am Ohnsorg-Theater angestellte Caroline Kiesewetter mir an die Seite geholt und Caroline Kiesewetter wird dann Schlager singen. Wir sind schon ein paar Mal aufgetreten, also die fürchtet sich vor nichts. Und deswegen glaube ich, wenn das Wetter durchhält am 26. Juni, werden wir da einen besonderen Abend haben.
Und Sie fürchten sich ja auch vor nichts, habe ich das Gefühl, Rainer Moritz, schon gar nicht vor so einem Unwort wie Ruhestand. Deswegen wünsche ich Ihnen furchtloses Weitergehen und viel Spaß bei allem, was kommt.
Ich danke sehr für diese guten, sehr nützlichen Wünsche.
Das ist NDR Kultur à la carte, eine Sendung, die Sie natürlich empfehlen können. Zum Beispiel finden Sie sie bei uns im Netz, ndr.de/kultur oder in unserer NDR Kultur App. Vielen Dank fürs Zuhören. Mein Name, Andrea Schwietzer.